Historikopod, der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin. Geschichte aus erster Hand.
Moin an den Empfangsgeräten, herzlich willkommen zu Hikopod. Mein Name ist Janis Bergmann und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa. 80 Jahre nach Kriegsende widmet sich diese Sonderreihe von Hikopod den Ereignissen im Jahr 1945 in Berlin und Brandenburg. Dabei stehen unterschiedliche Perspektiven auf die Zeit im Spannungsverhältnis zwischen Ende des nationalsozialistischen Staates und Neuanfang im Vordergrund. In der heutigen vierten Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Mobilität am Ende des Krieges. Verschiedene Formen militärischer und politischer Gewalt führten zu einem außergewöhnlichen Maß an Mobilität bei den Menschen in Brandenburg in 1945. Das betraf sowohl die Soldaten beider Kriegsparteien, die brandenburgische Zivilbevölkerung sowie die Einwohner aus der Neumark und anderen Gebieten ostwärts der Oder, die auf der Flucht ihre Häuser verlassen mussten, als auch schließlich die vielen Kriegsgefangenen, Zwangsarbeiter und Häftlinge in den Konzentrationslagern. Auf das Schicksal dieser Displaced Persons wollen wir in dieser Folge näher eingehen. Dazu habe ich mir heute Janine Fubel eingeladen, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Public History an der Fernuniversität Hagen. Sie studierte zuvor Kulturwissenschaften und Gender Studies in Berlin und New York und schloss 2023 ihre Dissertation zur Auflösung des Konzentrationslagers Sachsenhausen 1945 ab. Aktuell beschäftigt sie sich mit Fragen der deutschen Erinnerungskultur und der Public History. Herzlich willkommen, Frau Fubel.
Ja, guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
Nachdem wir uns in der letzten Folge dieser Sonderreihe mit der Geschichte des Geheimstaatsarchivs und seinen Beständen am Ende des Krieges beschäftigt haben, wollen wir jetzt wieder den Blick auf die Menschen in Brandenburg richten. 1945, zu Beginn, erreichte der Krieg die Oder und die äußere und die sogenannte innere Front trafen aufeinander. Zum genauen Verlauf der Kampfhandlungen sei auch noch auf die erste Folge unserer Sonderreihe hingewiesen. Damit wurden dann aber auch Überlegungen zu Evakuierung in Gang gesetzt, die zur Mobilisierung einer großen Anzahl Menschen vor Ort führten. Welche Pläne gab es denn 1945 bei den entsprechenden Stellen der NS-Verwaltung, also sowohl zur Evakuierung der Zivilbevölkerung als auch zur Auflösung oder Räumung der Lager in Brandenburg?
Ja, ich glaube, da möchte ich erstmal nochmal zurückgehen und auf die Stellen zu sprechen kommen. Also 1944, im Jahr zuvor quasi, gab es noch zentrale Überlegungen über Evakuierung im Reich. Also es betraf vor allem die Menschen, die durch das Bombardement ihre Wohnung verloren hatten oder Lager, die eben auch unter das Bombardement fielen, weil sie in der Nähe von Rüstungsstätten waren. Und da hat man sich eigentlich ziemlich zentral noch überlegt, wo sollen diese Menschen hin verbracht werden. 1945 haben wir eine komplett andere Situation, weil wir kaum noch Raum haben. Also ein Großteil der Städte ist ausgebombt, Sie wissen das. Es gibt kaum noch Infrastruktur. Die Westalliierten nehmen mit ihren Flugzeugen eben Züge, Bahnhöfe, Straßenkreuzungen, also alles, was wichtig ist, um den Krieg am Laufen zu halten von deutscher Seite, nehmen sie ins Visier. Das heißt, es wird immer schwieriger, Menschen von A nach B zu transportieren oder sie unterzubringen, sodass sich die Zentralen eben aus diesen Plänen zurückziehen und das eigentlich viel mehr in die regionalen Räume oder in die kommunale Zuständigkeit abgaben. Und hier in Berlin-Brandenburg war einerseits zuständig der höhere SS- und Polizeiführer mit Sitz in Berlin, August Heißmeier. Und es waren zuständig die beiden Gauleiter, also in Brandenburg Emil Stürz und in Berlin Josef Goebbels. Und Pläne sahen eben vor, wenn die Front oder gegnerische Einheiten sich einem Ort näherten, auf 30 Kilometer, dass dann die sogenannte Räumung auszulösen war. Und dafür letztendlich waren Kreisleiter zuständig. Also es geht von den Zentralen wirklich in die Räume hinein. Die Zentrale in Berlin fühlt sich nicht mehr zuständig, da noch etwas zu planen oder sich zu kümmern, sondern es muss vor Ort geguckt werden. Und in Brandenburg ist eben die Situation, Sie haben es geschildert, die Rote Armee kommt Ende Januar, zieht an die Oder vor mit einem unwahrscheinlichen Tempo. Dabei hilft ihr eben auch die Winterwitterung, aber auch so etwas wie kaum noch Abwehr in bestimmten Orten in der Neumark. Das heißt, sie ist unwahrscheinlich schnell und trifft auf eine kaum vorbereitete Bevölkerung. Und das gestaltet sich dann eben sehr unterschiedlich, je nachdem, wie zuständig sich eben auch auch Kreisleiter oder Bürgermeister vor Ort finden. Also einige versuchen noch Züge aufzutreiben und es gelingt östlich der Oder. Andere begeben sich selber auf die Flucht und lassen die Bevölkerung eben auch zurück. Also für die Bevölkerung beginnt eine sehr große, unter sehr widrigen Bedingungen, weil Minusgrade unter minus 10, alles vereist, an ihnen vorbeizieht das Militär. Also sie müssen sich quasi selber zur Oder und auf die andere Seite der Oder vorschlagen und finden dort kaum Unterstützung und kaum auch Fahrzeuge, die dann noch benutzt werden können. Genau, und es gibt eben auch sehr viele Opfer schon zu dieser Zeit unter der Zivilbevölkerung. Und für die Zwangslager ist es dann eben nochmal etwas anders. Also wir haben auch im brandenburgischen Gebiet östlich der Oder noch einige NS-Zwangslager. Also das sind zum Beispiel Lager der Polizei, wie das Arbeits- und Erziehungslager, also sogenannte Arbeits- und Erziehungslager der Polizei in Schwetig unter dem Namen Oderblick. Oder wir haben das Gefängnis in Sonnenburg, wo eben auch vor allem politische Insassen sind und die sehr überstürzt geräumt werden. Und wo auch klar ist, da kommen die Befehle aus Berlin von zum Beispiel dem HSSPF, August Heißmeier, oder eben auch der Befehl aus Potsdam von Stürz, dass das zu räumen ist und dass die Gefangenen entweder zurückzuführen sind, wie es eben damals im Sprachgebrauch hieß, oder sie eben vor Ort noch ermordet werden sollen. Und das findet dann auch wirklich innerhalb von sehr kurzer Zeit statt und lässt sich auch an Sachsenhausen sehr gut aufzeigen, obwohl eigentlich viel mehr Zeit blieb.
Sind denn diese Pläne schon länger vorbereitet worden oder sind die quasi ad hoc, sozusagen jetzt kommt die Front, wir müssen schnell irgendwie was vorbereiten, mehr so spontan zusammengeschustert?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, ne, weil das ja die Frage auch trifft, worauf fußt denn dieses Vorgehen? Was passiert denn da eigentlich noch und warum passiert das dann noch? Eigentlich allen klar ist, auch im Reich, dieser Krieg ist nicht mehr zu gewinnen. Und diese Pläne fußen eben auch, oder das ist ganz zentral, auf Überlegungen, die das deutsche Militär, also erst Reichswehr und dann Wehrmacht in den 1930er Jahren schon, aus ihren Erfahrungen des Kriegsendes im Ersten Weltkrieg entwickelt. Und diese Pläne sehen eben vor, im Falle einer Invasion in das Reich, sind die zu Gefechtshandlungen möglicherweise werdenden Gebiete zu räumen. Das heißt, sie sind frei zu machen, wie dieser Sprachgebrauch damals hieß. Und das umfasste eben auch ganz explizit, das kann man in Freiburg im Archiv nachlesen, Gefängnisse zu räumen und auch sogenannte Schutzhäftlinge, das sind eben diese Menschen, die zu der Zeit ja schon auch in Konzentrationslagern saßen, eben auch wegzuführen. Und Basis des Ganzen ist die Überlegung, dass diese Menschen eben eine sogenannte fünfte Kolonne ausmachen könnten. Und genau, diese Pläne sind Mitte der 30er entwickelt worden, Ende der 30er vom Angriff Polens nochmal spezifiziert worden. Sie sind an der französischen Grenze auch zum Einsatz gekommen. Und wir wissen aber auch, dass eben im Kriegsverlauf, dass das vom Militär dann eben in die Hände der eigentlichen Akteure überging, also der SS oder der Polizei, die sich dann ab 1944 auch explizit selbst Gedanken darüber macht, was soll eigentlich mit Konzentrationslagerhäftlingen passieren oder was soll mit Menschen in Gefängnissen passieren. Das macht sie vor allem im Nordraum, in Hamburg, also der höhere SS- und Polizeiführer in Hamburg war dort sehr wegweisend für die Pläne, weil da eben auch mit einer Invasion gerechnet oder diese konzipiert worden war. Und sie entwickelt eben Pläne, die weiterhin heißen, die Räumungen durchzuführen und die Gefangenen und Insassen von Zwangslagern wegzuführen. Und diese Pläne haben Bestand bis zum 5. Mai 1945 und werden dann erst zurückgenommen von Wilhelm Keitel durch die Kapitulation im Nordraum. Und Wilhelm Keitel war halt jemand, der federführend in den 30ern dabei war. Das hieß eben Räumung oder Freimachung. Heute können wir das auch als Evakuierung allgemein fassen, die das entwickelt haben und die eben in den letzten Monaten noch Tausende an Opfern forderten.
Dann kommen wir mal von der Planung sozusagen zur Umsetzung konkret. Sie haben sich ja in Ihrer Dissertation mit dem KZ Sachsenhausen beschäftigt. Wir haben gerade schon angeschnitten. Wie lief denn hier die Räumung ab, mal beispielsweise?
Ja, das ist ein ganz komplexes Geschehen und ich nenne das eigentlich auch einen Räumungsprozess, weil er setzt eben die Zeitspanne, wo das Lager in Bewegung geriet, wie ich es eben auch nenne. Und der heutige Titel ist ja auch Gewalt und Mobilität. Also setzt eben Ende Januar auch wirklich ein und dieser Räumungsprozess endet auch wirklich erst im Mai mit der Kapitulation oder für manche Gefangene sogar erst am 10. Mai, weil sie auch noch zwei Tage weiter verschleppt werden. Also es ist ein langer Prozess und der lässt sich sehr gut in drei Phasen untergliedern, nämlich einerseits in die Phase, wo die Rote Armee an die Oder vorrückt, Und damit die letzte natürliche Hürde vor Berlin und entsprechend auch vor Oranienburg erreicht. Und der SS-Standort Oranienburg-Sachsenhausen erhält dann zu diesem Zeitpunkt bereits zwei erste Befehle. Und der eine umfasst halt unter dem Stichwort Scharnhorst die Mobilisierung freier SS-Angehöriger, die eben an die Front geschickt werden und dort noch kämpfen sollen. Und die wurden dann tatsächlich auch an die Front geschickt, also in den Raum Liebe Rose zum Beispiel, wo neue Einheiten aufgestellt wurden. Und der andere Befehl, den eben Heißmeier in Berlin ausgibt, heißt, die Räumung des Konzentrationslagers vorzubereiten. Und damit setzen bereits Ende Januar erste Maßnahmen ein, wie zum Beispiel die Aufgabe von Außenstandorten an der Oder. Vor Ort in Sachsenhausen werden aber auch in großer Zahl Menschen ermordet, die von der Leitung, der Lagerleitung, als möglicherweise widerständig angesehen wurden, weil sie Kriegsgefangene waren, weil sie militärische Erfahrungen hatten, weil sie Polizisten waren, aus Luxemburg zum Beispiel. Und das heißt, in diesem Räumungsgeschehen setzt schon ein erster Massenmord ein. Dadurch, dass die Rote Armee aber dann aufgrund unterschiedlicher Faktoren an der Oder zum Stehen kommt, wird dieser Prozess der Räumung am 2. Februar erstmal wieder eingestellt. Also für die, die sich etwas mit der Kriegssituation an der Oder auskennen, die wissen, dass eben das Klima wechselt, schlagartig wechselt, von immensen Minusgraden in den Plusbereich geht. Das heißt, die Rote Armee muss stehen bleiben, sie kommt nicht mehr durch das Oderbruch aufgrund der Verschlammung der Böden, auch die Luftwaffe, die sowjetische kann dort nicht mehr abheben und der Befehl heißt dann eben, stehen zu bleiben. Und dieses Stehenbleiben gibt den Akteuren in Oranienburg, Sachsenhausen, eben die Möglichkeit, sich jetzt in Ruhe mit wesentlich mehr Zeit auf die Räumung vorzubereiten. Und das ist die zweite Phase und die beginnt eben Anfang Februar und geht bis Mitte April 1945. Und das ist eben die Zeit, in der sich beide Kriegsparteien an der Oder auf die nächste große Offensive vorbereiten. Und diese Zeit, militärisch auch als Spannungszeit gefasst, ist eben der Zeitraum, der in Oranienburg-Sachsenhausen genutzt wird, um zu überlegen, wie diese Räumung nun explizit ablaufen soll. Und Sie müssen sich das so vorstellen, also Sachsenhausen bestand eben aus einem Hauptlager, aber auch noch aus einer Vielzahl an Außenlagern und insgesamt waren dort über 60.000 Menschen als Gefangene registriert, die sich vor allem in Außenlagern aufhielten und immer noch unter katastrophalen Bedingungen Zwangsarbeit leisten mussten, also auch im Frühjahr 1945 vor allem noch für die Rüstung arbeiten mussten unter katastrophalen Bedingungen. Über 60.000 Gefangene und die Kommandantur sah diese Zahl an Menschen eben als Problem für den Fall der Räumung an. Also weil sie einfach selber nicht wusste, wie sie das bewerkstelligen sollte mit der Anzahl an Wachmannschaften, die sie zu dem Zeitpunkt hatten. Also das Verhältnis war eben 60.000 Gefangene circa auf circa 3.500 Menschen Wachpersonal, also vor allem männlicher Wärter, KZ-Wachmannschaften, aber auch Aufseherinnen. Also es gab eben auch Aufseherinnen. Und ja, sie bereitet sich eben dadurch vor, indem es über groß angelegte Deportationen nach Bergen-Belsen, Mauthausen oder auch Buchenwald zu Abschiebungen von Gefangenen kam, also um die Zahl eben zu reduzieren. Sie bereitet sich auf die Räumung aber auch über den Krankenmord vor. Also sie bringt eben auch in großer Zahl, die geht in die tausenden Menschen vor Ort, nun erstmalig in dieser großen Zahl, Kranke vor Ort um, von denen sie selbst denkt, dass sie die Räumung nicht bewerkstelligen können. Also das Begriff damals war marschfähig oder sogenannt marschunfähig. Und die Menschen, die als marschunfähig von den SS-Ärzten angesehen wurden, wurden eben vor Ort ermordet. Die Kommandantur bereitet die Räumung auch vor, indem sie Wertgegenstände und Dokumente nach Dachau abschickt. Auch Familienmitglieder der SS werden dorthin in Sicherheit gebracht. Und auch vor Ort müssen dann Insassen vor allem Spuren der Verbrechen beseitigen. Also Massengräber müssen an Ort ausgehoben werden und die Skelette der Menschen, die dort verscharrt wurden, werden nochmal verbrannt. Vor Ort müssen aber auch Gefangene Dokumente selbst verbrennen. Die Gaskammer wird zurückgebaut. Also alles das, was auf Spuren von Verbrechen hinweist, im großen Stil, wird eben versucht, so gut es geht, zu kaschieren und dafür werden vor allem Gefangene herangezogen, die diese extreme Zwangsarbeit noch leisten müssen. Gleichzeitig löst die Kommandantur dann weitere Außenlager auf, indem sie die Insassen ins Hauptlager zurückzieht Und das ist nun auch neu. Also Sachsenhausen war ja ursprünglich als Männerlager konzipiert und im März kommen dann erstmalig auch Frauen nach Sachsenhausen im Hauptlager in einem abgetrennten Bereich, die aus bestimmten Außenlagern, die vorher Ravensbrück unterstanden, eben jetzt auch in Sachsenhausen gesammelt werden, in Anführungsstrichen. Also die kommen in Baracken und werden dort größtenteils sich selbst überlassen. Das ist Phase 2. Nochmal zurück, also Februar bis April. Phase 2, Vorbereitungsphase, und Phase 3 ist dann die eigentliche Räumung, mit der ich mich befasst habe. Ne? Also wo ich dann auch wirklich nochmal ganz genau geguckt habe, wie lief das ab, wie müssen wir uns das vorstellen, wie wurde das organisiert. Und der Räumungsbefehl, den Heißmeier in Berlin dann ausgibt in Reaktion auf die nächste Großoffensive der Roten Armee, erfolgt am 18. April. Und am 21. April 1945 räumt die SS durch die Wachmannschaften das Lager dann tatsächlich. Und zwar in dem Moment, als die Rote Armee mit polnischen Verbänden zusammen vorrückt nach Oranienburg. Und eingangs habe ich es ihm schon gesagt, bis in den Mai führten die Wachen und aber auch die Transportführer der SS diese Gewaltmärsche noch durch, die aufgrund der grausamen Erfahrung von Überleben eben auch als Elends- oder Todesmärsche beschrieben wurden. Denn jeder oder jede, die nicht weiterlaufen konnte, wurde unterwegs ermordet, oder auch jede Person unter den Gefangenen, die vermeintlich flüchteten, vielleicht weil sie einfach auch nur an den Wegesrand gingen, um sich zu entledigen, wurden erschossen. Im Komplex Sachsenhausen betraf eben diese Räumung, also die gewaltsamen Todesmärsche, noch ca. 35.000 Gefangene, die mehrheitlich nach Nordwesten laufen mussten. Und als erstes Ziel wurde hier eben Wittstock ausgegeben. Und dann kann man dann fragen, warum Wittstock? Weil das denn der Raum ist, wo die Zuständigkeit Heißmeiers endet. Also es gibt quasi an die Grenze nach Mecklenburg. Und dann mussten neue Zuständigkeiten geklärt werden und der Weg weiter geklärt werden. Und in Wittstock, in einem Waldstück bei Wittstock im Bielauer Wald, musste dann einige Tage im Freien gewartet werden, was für die Gefangenen, die dorthin verschleppt wurden, schwer erträglich war, weil die Witterung eben noch sehr extrem, nachts sehr kalt, tagsüber schon ziemlich warm, kaum ernährt werden, im Freien schlafen müssen. Also es gab einige Tage, die sie dort kampieren mussten, bevor dann die Mehrheit von ihnen weiter nach Schwerin getrieben wurde. Also nur ein kleiner Teil an Männern, die als deutsch angesehen wurden, wurden dort freigelassen und hatten sich bei der Polizei zu melden. Und für den Rest, die es bis dorthin durchgestanden hatten, ging der Weg dann weiter noch Richtung Schwerin bis zu dem Moment, bis sie kurz vor Schwerin kamen und eben die Westalliierten, also die Amerikaner in dem Fall, dort eben auch vorrückten und die Wachmannschaften, die Gefangenen, sich vor allem selbst überließen.
Selbst da funktioniert quasi noch Bürokratie und es muss erstmal nach Zuständigkeiten geguckt werden. Das finde ich immer wieder faszinierend.
Ja, also das ist auch, ne, wenn ich dann sage nach Wittstock, also wir haben die Kommandantur hat einen Wagen dabei, da gibt es auch noch die Häftlingskartei und es werden auch wirklich Ende April noch Entlassungsscheine ausgestellt, mit denen sie sich bei der Polizei zu melden haben. Also auch wenn alles auf das Kleinste runtergebrochen wird, ne? Also die Kommandantur kann natürlich nicht mehr alle Akten mitnehmen, aber sie nimmt eben noch Stempel mit, sie nimmt noch Dokumente mit. Also das muss alles noch den Anschein eines geordneten Vorgehens haben, an dem sich, manchmal habe ich auch das Gefühl, die Akteure, also die Täter, TäterInnen in diesem Fall, auch selbst wie festhalten, um durch diese Zeit zu gehen.
Ja, es gibt ja auch genau Halt in Zeiten von Chaos. Ist denn Sachsenhausen ein typisches Beispiel für solch eine Räumung, also auch von der Planungsphase bis zur tatsächlichen Räumung? Wenn man sich auch die restlichen Lager irgendwie in Brandenburg anschaut, war es da ähnlich erfolgreich aus NS-Führungssicht gesehen?
Also Sachsenhausen war schon spezifisch durch die Nähe zu Berlin und das war ein Konzentrationslager. Und man muss schon auch unterscheiden zwischen Räumung eines Konzentrationslagers und zum Beispiel der Weiterverschleppung von Kriegsgefangenen. Auch diese sind weitergetrieben worden. Die mussten die Kriegsgefangenenlager verlassen aus den gleichen von mir eingangs geschilderten Beweggründen. Aber sie sind nicht annähernd so brutal abgelaufen. Also Sachsenhausen sticht in der Gesamtzahl schon hervor, auch wenn es an bestimmten Orten, vor allem östlich der Oder, wo alles unter unwahrscheinlich viel Tempo und unwahrscheinlich gewaltvoll vollzogen wurde, es auch Massaker gab. Also Schwetig habe ich schon genannt, Sonnenburg. Sonnenburg sind über 800 Männer noch erschossen worden in dem Räumungsgeschehen vor Ort. In Schwedtig sind auch Menschen vor Ort ermordet worden von Polizeieinheiten und dann in der Baracke noch verbrannt worden. Also unwahrscheinlich brutales Vorgehen, auch so in einzelnen Fällen. Aber Sachsenhausen, es ist einfach durch die Kategorie KZ-Häftling, das war schon in der Hierarchie von dem, wie verschleppt werden sollte, ganz oben angesiedelt. Deswegen ist es spezifisch auf jeden Fall, auch spezifisch im Vergleich zu anderen Konzentrationslagern durch die Berlin-Nähe. Ne? Also andere Lager. Ich weiß gerade auf einer Konferenz in Weimar, da habe ich gelernt, dass Mauthausen wurde dann der Feuerschutzpolizei übergeben und die Gefangenen wurden im Lager gelassen. Ne? Das ist noch ein bisschen später zeitlich und es sind eben auch die Westalliierten, die vorrücken. Ne? Also es ist ja auch, was ist das für ein Kriegsschauplatz? Es ist das letzte Gefecht mit der Roten Armee, mit dem Feind eigentlich aus NS-Sicht. Ne? Und deswegen gibt es einzelne Spezifiken und ja auch in der Verteidigung um Berlin. Es ist unwahrscheinlich viel Polizei im Raum, auch Polizeieinheiten, die aus den sogenannten Ostgebieten sich zurückziehen. Es sind unwahrscheinlich viele höhere SS- und Polizeiführer, die vorher in den sogenannten Ostgebieten tätig waren im Raum. Also es gibt auch so eine Prominenz an Tätern in diesem Raum, die es sehr spezifisch machen und wo wir noch ganz viele Leerstellen in der Forschung haben. Also ich konnte das mit meinem Buch, also ich habe mir ja immer erstmal angeguckt, was passiert an der Front, dann habe ich mir angeguckt, was passiert im militärischen Hinterland der Front. Und da sind wir eben bei diesen Polizei- und SS-Tätern, die mit der Front auch zurückkommen und dann geguckt, was passiert in Sachsenhausen, um das überhaupt einordnen zu können. Und da sind Spezifiken, da sind aber auch Dinge, die für andere Lager auch gelten.
Ganz kurz, Sie haben gesagt, die KZ-Häftlinge waren ganz oben angesiedelt, also ist es nicht ganz unten?
Also aus unserer Sicht ganz unten, aber in dieser Gefahrenlogik waren sie die unbedingt zurückgeht. Also ganz wichtige Frage, ne? Aus unserer Logik würde man heute denken, in der Hierarchie ganz unten angesetzt, ein Großteil der Gefangenen waren ja auch jüdische Menschen, die zum Beispiel aus Auschwitz rückdeportiert wurden, wie es eben damals auch hieß. Und die waren natürlich auch durch Kleidung, aber auch durch den körperlichen Zustand kenntlich. Deswegen aus unserer heutigen Sicht würden wir sagen, ganz unten in der Hierarchie damals war es aber die Gruppe, die um jeden Preis weiter verschleppt sein sollte.
Wir haben ja schon auf die Gesamtlage des Krieges verwiesen. Also 45 war erkennbar für im Grunde alle, der Krieg ist verloren. Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Es ist Chaos, es mangelt an Soldaten, an Personal, Transportkapazitäten. Also man kann ja irgendwie fragen, warum wird denn in dieser Situation überhaupt noch der Aufwand betrieben, Häftlinge zu transportieren, zu mobilisieren und wegzutreiben? Also warum lässt man nicht einfach die Lager und ihre Insassen ihrem Schicksal?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage und das ist aus heutiger Sicht sehr, sehr schwer zu fassen und erscheint eben auch unlogisch. Und wie es eben eingangs auch gesagt hat, um das überhaupt zu verstehen, und da geht es mir nicht darum, das zu erklären, aber ich will das ja als Historikerin auch verstehen, was passiert da, muss ich eben in die Vorkriegszeit zurückgehen und muss mir diese Pläne, die in den 30ern entwickelt werden, auch ganz genau angucken, weil die haben bis zum Kriegsende Gültigkeit. Das ist das Fundament. Und an diesen Weisungen hat sich eben auch die SS für ihre Lager orientiert. Also das kriegt man auch am Sprachgebrauch in den wenigen Befehlen, die mir vorlagen. Da wird von Freimachung gesprochen, da wird wirklich an diese militärischen Weisungen angeschlossen, wird aber, also das Vorgehen passt die SS dann aber doch, um während der Rückzüge vor allem in Osteuropa gemachten Erfahrungen, passt sie das eben auch an. Peter Lieb nennt das auch in seiner Forschung zu Frankreich, also den Rückzügen aus Frankreich, sogenannte Ostmethoden. Also auch in Frankreich gibt es sehr brutale Gefängnisräumungen, wo vor Ort gemordet wird noch. Und das passiert auch im Reich genauso, dass quasi das Fundament in diese Überlegungen aus den 30ern der Wehrmacht, es muss geräumt werden und wie geräumt wird. Das macht man dann in dem Fall, wie man es die Jahre vorher gemacht hat, in sogenannten Ghetto-Liquidierungen oder Lagerräumungen. Die setzen ja in den besetzten Gebieten schon 1943 ein. Das heißt, es gibt einen Erfahrungshaushalt, der immer weiterentwickelt wird und der sich dann auch im Reich niederschlägt. Und ich glaube, ganz wichtig zu verstehen, das ist bei den wenigen Quellen, die ich habe, aber ich habe sie eben doch auch von Wachpersonal, die sich dann dazu äußern. Also ich habe einen Wachmann, Willi Möbach, der transportiert oder begleitet eben erst einen Todesmarsch aus Mittelbau-Dora nach Sachsenhausen. Und kaum ist er in Sachsenhausen, am 16. April muss er 3 Tage später mit völlig neuen Gefangenen wieder loslaufen. Und er beschreibt halt wirklich in einem biografischen Werk, wie sie untereinander diskutieren unter den Wachmannschaften, was machen sie jetzt? Also, weil es gibt ja Handlungsspielräume, die Kolonnen gehen auseinander, manche verlaufen sich, müssen dann andere Wege laufen und sie diskutieren, ob sie die Gefangenen zurücklassen oder ob sie weitermachen. Und er benennt das ganz klar, wenn sie weitermachen, müssen sie an die Front. Dann werden sie eingesammelt und dann müssen sie in den Krieg. Und dazu ist niemand mehr bereit. Also entweder flüchten wenige SS-Männer zum Beispiel, flüchten in den Untergrund, oder sie begleiten eben diese Gewaltmärsche, es sei denn, sie werden über Scharnhorst halt noch mobilisiert für die Front, aber die Mehrzahl begleitet eben diese Räumung, um nicht selbst an die Front zu müssen und wirklich mit dem Leben in die neue Zeit zu gehen.
Also auch ganz interessant zu sehen, wie unterschiedlich, man könnte fast sagen, wie menschlich auch die Reaktionen der Wachmannschaften dann einfach auf diese Befehle sind. Wie sahen denn die Reaktionen der Häftlinge aus? Also man kennt ja die Bilder durchaus von diesen ausgemergelten, ausgezehrten, eigentlich am Rande der Menschlichkeit stehenden Menschen. Widerstand war ja kaum noch irgendwie möglich, aber gab es Versuche, sich dem zu entziehen? Wurde alles mitgemacht? Spielte diese Regelung eine Rolle? Waren auch die Erfahrungen von vielleicht Wachpersonal, was aus dem Osten sozusagen auch zurückkam, da irgendwie ausschlaggebend? Also wie sah da die Reaktion aus?
Eigentlich sind das zwei ganz wichtige Fragen und ich möchte erstmal auf die Gefangenen, die Situation der Gefangenen eingehen. Also wir haben natürlich nicht nur Wachmannschaften, die aus den östlichen Gebieten ins Reich zurückkommen, sondern die transportieren ja auch Häftlinge, zum Beispiel aus Auschwitz. Das heißt, es kommen auch Gefangene, die diese Todesmärsche schon hinter sich haben. Und sie zeigen den Menschen, Frauen und Männern vor Ort in Sachsenhausen oder in den Außenlagern ganz deutlich, wie das abläuft, wenn ein Konzentrationslager geräumt wird. Also sie können darüber berichten, sie sehen den körperlichen Zustand der Menschen, sie sehen die Verbrennung durch die Kälte, die Menschen, die im Januar aus Auschwitz eben weiter verschleppt werden, am Körper mit sich tragen. Also das Elend zieht damit nochmal wesentlich stärker ein und das ist ja in Sachsenhausen Anfang 45 schon vorhanden aufgrund des Krieges. Das heißt, die können, bereiten sich in irgendeiner Form durchaus auf das vor, was kommt. Und wenn ich vorbereiten sage, dann muss ich auch immer gucken, wie unterschiedlich waren Gefangene tätig. Es gab ja auch sogenannte Funktionshäftlinge, die in der Kommandantur Aufgaben übernehmen mussten und die natürlich dadurch eine ganz andere Möglichkeiten hatten, an Ernährung zu kommen. Die haben Zwangsarbeit in beheizten Stuben geleistet. Und was sie zum Beispiel machen, das finde ich äußerst beeindruckend und das finde ich durchaus immens widerständig ist, sie haben angefangen, die Verbrechen zu dokumentieren. Sie merken, es gibt Unruhe in der Kommandantur unter den Wachmannschaften. Die merken ein angstvolles Verhalten jetzt auch vor den Menschen, die sie eigentlich jahrelang drangsaliert und der Willkür ausgesetzt haben. Und sie fangen an, Tagebuch zu schreiben. Sie fangen an, Schreibmaterial zusammenzuführen, um eben zu dokumentieren, was passiert vor Ort. Und auch die Dokumente verbrennen mussten, fangen an, Belastbares zu sammeln, um es den Alliierten hinterher zu geben. Also sie bringen sich damit in immense Gefahr und fangen eben aber an, wirklich zu dokumentieren. Das heißt, sie antizipieren das Kriegsende auch. Was auch passiert, ist, die Fluchtfelder nehmen zu. Die Kraft haben, vor allem in den Außenlagern, versuchen sich abzusetzen und es gelingt. Also die sowjetische Militäradministration spricht von 700 Flüchtlingen 1945. Ich weiß nicht, ob die Zahl so hoch ist, aber ich habe viele Dokumente finden können, wovon Flucht die Rede ist. Was eben allerdings auch sehr gefährlich war. Das konnte man nur, wenn man körperlich dazu in der Kraft war. Man konnte es auch besser, wenn man die deutsche Sprache sprach, weil man musste sich ja irgendwie mit der Umgebungsgesellschaft arrangieren oder ins Versteck gehen und wissen, wo man sich befand. Also die Großzahl der Gefangenen kam aus dem Ausland, sind aus allen Ecken Europas dorthin deportiert worden. Die wussten nicht, wie sie mit der Umgebungsgesellschaft umgehen konnten. Aber das sind eben schon Momente, Fluchten nehmen zu, Dokumentation nimmt zu. Und was ich eben auch gefunden habe und was wir in der Forschung uns auch noch zu wenig angucken, ist durchaus auch der Widerstand in so katastrophalen und, ja, ich weiß gar nicht, desaströsen Momenten, wie eben auch Massenerschießungen. Also es gibt eben diese Massenerschießungen Ende Januar, während des ersten Räumungsalarms. Und es gibt zwei russische oder sowjetische Kriegsgefangene, also sie wurden da nur als Russen geführt, aber wo sie nun direkt herkamen, konnte ich nicht eruieren, aber die eben trotz des immensen Aufgebots an Wachen versucht haben, sich ihrer eigenen Ermordung zu entziehen und den ganzen Ablauf im Lager durcheinander bringen und damit diese sogenannte Erschießungsaktion, also die SS spricht dann immer ja von Aktionen, also den Massenmord, vor Ort beenden. Also der Kommandant sagt halt, die müssen jetzt erstmal gesucht werden, die anderen Gefangenen werden nicht mehr erschossen. Es sollten an dem Abend 250 Männer erschossen werden, es sind etwas über 100 ermordet worden und dann wird es aber eingestellt, weil das eben dann auch zu einem Todesfall unter einem SS-Mann kam und ein anderer wurde verletzt. Also es gab wirklich auch in solchen Situationen, die wir uns gar nicht vorstellen können, wirklich Widerstand. Die Handlungsabläufe durchaus verändert, ne? Und morgens konnten dann andere Gefangene nicht zur Zwangsarbeit ausrücken. Also das haben auch die gemerkt, die nicht wussten, dass es eine Massenerschießung gibt, haben gemerkt, irgendwas stimmt im Ablauf hier gerade nicht, wir dürfen nicht mehr aus. Also und das finde ich, das wird zu wenig erzählt, weil das sind natürlich nur einzelne Fälle, aber es gab sie eben, ne? Die sind eben auch ganz wichtig, finde ich, für die Geschichtsschreibung und für die Mehrzahl der Frauen und Männer, die diesem Lagerregime ausgeliefert waren, hieß es eigentlich nur, den nächsten Tag zu überleben. Zwangsarbeit zu überleben, zu gucken, wie man zu Lebensmitteln kommt, zu Gruppen, also so kleine Lebensgemeinschaften, das wissen wir heute auch in der Forschung, dass man das eigentlich nur überstehen konnte, wenn man irgendwie eine Gruppe hatte, die zusammenhielt. Das war für jüdische Menschen, die erst im Januar kamen, zum Teil sehr schwer, dort noch so lebenserhaltende Gemeinschaften zu finden. Also da ging es wirklich nur darum, die Zeit zu überleben.
Ich finde diese Einzelschicksale, auch wenn sie quasi nicht beispielhaft dafür stehen können, machen das Ganze ja irgendwie nochmal greifbarer und vor allen Dingen nehmen sie dem Ganzen so diese schematische Aufteilung. Also ja, das waren alles die Insassen, die Häftlinge und dann lief das so und so ab. Sondern es zeigt eben, es waren alles Menschen und da passieren dann auch wirklich einzelne Dinge.
Ja genau, also das finde ich ganz wichtig und das finde ich für beide Seiten sehr wichtig, weil die zweite Frage war ja dann auch wirklich, was brachte das Wachpersonal mit? Ne? Also einerseits kam das Wissen über die Gefangenen ja ins Lager, andererseits veränderte sich das Wachpersonal in der Zusammensetzung auch und eben auch Personen, die zuvor zum Beispiel in Auschwitz, also Auschwitz ist da ganz, ganz zentral, Leitungsfunktionen in hatten, zum Beispiel wie Höst, der ja jahrelang dort Auschwitz als Kommandant forscht hat. Er war eben dann für die Räumung von Auschwitz, Großrosen, aber auch Sachsenhausen zuständig. Er war eben vor Ort in der Amtsgruppe D, also der sogenannten Inspektion der Konzentrationslager in Oranienburg. Und er brachte seine Erfahrungen, also er ist erst nach Auschwitz während der Räumung gefahren, dann ist er nach Großrosen gefahren, hat das dort überwacht und er brachte das ein in die Gespräche, die sonntags dann in Sachsenhausen im Casino stattfanden, um die Räumung vorzubereiten. Und er brachte auch Mordakteure aus Auschwitz, wie zum Beispiel Otto Mohl, mit ein, der dann eben in Sachsenhausen tätig wurde, als die Massengräber aufgemacht wurden und dort jüdische Gefangene eben überwachte, die diese brutale Arbeit leisten mussten oder der eben Anregungen gab, wie eben die Leichen, die dann zu Tausenden ermordet wurden vor Ort, am besten noch beseitigt wurden. Also es kamen Vernichtungsexperten wirklich zum Einsatz. Das hat auch Stefan Hörler in seiner Forschung schon sehr beeindruckend aufgezeigt, die eben aber auch die Menschen vor Ort in Sachsenhausen unterstützten. Das möchte ich auch immer sagen. Also es gab in Sachsenhausen seit Jahren Tatpersonal, die eben auch genau wussten, was sie dort taten. Also wo man so voneinander vor Ort lernte und guckte, wie geht man jetzt im Zuge der letzten Monate dort vor. Und ja, auf den Todesmärschen gab es eben auch Wachpersonal, was zum Beispiel aus Stuttgart vorher kam oder aus Mittelbau-Dora kam. Das hatte ich bei Willi Mürbach gerade schon gesagt. Oder eben auch aus Auschwitz. Also die unwahrscheinliche Deportationserfahrung hatten. Also das sind ja letztendlich weiterhin Massendeportationen. Die Menschen werden weiter verschleppt. Die ganze Zeit. Ne? Und da kommt genau dieses Wissen durch die Akteure eben auch. Ich nenne das auch ein Gewaltarchiv. Also die Menschen haben ihr eigenes Gewaltarchiv, die dort tätig sind im System als Täter und das bringen sie ein.
Gab es denn, also wenn man sich die Todesmärsche oder Massendeportationen also anschaut, ganz praktische Frage eigentlich, blieben da irgendwie Spuren zurück, die ja heute offensichtlich nicht mehr da sind und dann die Frage, wie wurden die beseitigt? Also wurden die direkt beseitigt, wurde versucht, so wenig wie möglich Spuren zu hinterlassen? Hat sich danach dann die sowjetische Besatzungsmacht darum gekümmert? Waren es einfach die Bevölkerung vor Ort, die diese Hinterlassenschaften aufgeräumt haben? Wie sah das sozusagen aus? Wie war die Beseitigung da am Ende?
Also Spuren, es blieb, also und das kann ich glaube ich so eindrücklich sagen, es blieb auch zumindest von Oranienburg bis Wittstock, also in diesem ersten großen Abschnitt der Todesmärsche aus Sachsenhausen, die über drei Routen nach Nordwesten erfolgten. Es blieb so etwas wie eine Blutspur zurück. Also es sind in jedem Ort und auf dem Weg überall in wirklich großer Zahl die ersten Tage Menschen ermordet worden. Und die Leichen lagen dort. Und sie waren auch für die flüchtende Bevölkerung, die sich in Oranienburg auch auf den Weg machen, war das sichtbar. Es war für die Bevölkerung vor Ort auch sichtbar. Und die SS reagierte darauf, indem sie einerseits einen sogenannten Leichenbergungstrupp organisierte. Da hatten eben Gefangene die Leichen aufzusammeln und auf einem Wagen mitzuführen und dann einem Massengrab zuzuführen, wo ich keine Dokumente zu finden konnte. Aber es gab so etwas wie eine Organisation, noch die Leichen einzusammeln. Dort, wo das nicht mehr stattfand, blieben die Leichen zurück und die Bevölkerung hatte sich zu kümmern. Also da gab es die Weisung an den Bürgermeister, dass diese Leichen zu beseitigen sind und dass eigentlich freie Hand hatten, wie sie das machten. Und sie machten das eben einerseits so, dass Leichen an Ort und Stelle verscharrt wurden, zum Beispiel auf Feldern von Bauern, oder dass sie eben auch zusammengetragen wurden und in die hinterste Friedhofsecke oder in irgendwelche Waldstücke gebracht wurden, um sie dort zu verscharren. Und man muss ganz eindeutig sagen, verscharren von Begräbnis kann man hier nicht reden. Das heißt, die mussten wirklich die körperlichen Spuren beseitigen. Was auch, was die Gedenkstätte im Beloer Wald sehr, sehr schön ausstellt, ist auch, dass es auch Gegenstände gab. Also manche Gefangene haben noch vor dem Ausmarsch versucht, sich so Behältnisse mitzunehmen und an der Kleidung zu tragen, wo sie Wasser mitschöpfen konnten. Sowas ist gefunden worden unterwegs. Es sind auch Holzpantinen unterwegs gefunden worden. Kann man sich dort in der Gedenkstätte angucken. Also Spuren sind auf jeden Fall hinterlassen worden. Unterwegs gingen auch Dokumente verloren, beziehungsweise wurden dann auch noch im Beloer Wald vernichtet. Unterwegs fand vielleicht dann auch wirklich noch die Rote Armee so etwas und transportierte das ab. Also es ist durchaus wie so Spuren, die hinterlassen werden. Ich meine, man muss sich auch vorstellen, es sind Kolonnen von mehreren tausend Menschen, die durch die Dörfer ziehen. Und da bleiben auf jeden Fall Spuren zurück.
Wir haben es gerade schon kurz angeschnitten. Die Bevölkerung musste sich teilweise darum kümmern, dann auch Leichen zu beseitigen. Es waren mehrere tausend Menschen, also es ging natürlich nicht vorbei, ohne dass die Menschen vor Ort, Zivilbevölkerung, also Ansässige, aber auch zum Beispiel ja die Flüchtlinge, die sich in dem Raum aufhielten, das irgendwie mitbekommen haben. Kann man da in den Quellen irgendwas finden, was Reaktionen von der Seite angeht? War es eher ein Wegsehen? War es ein Mitwirken vielleicht auch? Ein Befürworten? Eher ein ablehnendes Verhalten? Wie war da das Spektrum?
Also ich glaube, um es in einen Satz zu bringen, würde ich wirklich sagen, ohne die Bevölkerung wäre die Evakuierung ganzer Lager nicht möglich gewesen. Und warum sage ich das? Das möchte ich kurz ausführen. Und da beziehe ich mich zum Beispiel auf die Forschung von Carola Finks, die zu den SS-Baubrigaden 1943-44 geforscht hat und die das schon KZ auf Schienen nennt. Also da kamen gewisse Teile der Konzentrationslagerhaft ja schon erstmalig in Bewegung, indem nämlich Gruppen gebildet wurden, die dann Schienen wieder zu reparieren hatten nach Bombardements oder die in die Großstädte gebracht wurden, damit sie dort unter katastrophalen Bedingungen die Bomben entschärfen und dafür in vielen Fällen eben auch selber das Leben lassen oder Trümmer räumen müssen. Das heißt, dass vorher schon Gefangenengruppen in Bewegung und im Raum tätig sind, das war eigentlich gar nicht so neu, nur die Zahl war neu. Und was Carola Finks dann eben sagt, das fand ich sehr beeindruckend, ist, dass die Bevölkerung eigentlich den äußeren Lagerzaun darstellt, weil es kaum eine Option war, zu ihr zu flüchten. Die Gefangenen wussten, sie werden denunziert. Die Gefangenen wussten, wie gefährlich es ist, dass sie dort kaum versorgt werden, dass sie sich in ein großes Risiko begaben, wenn sie quasi in den Raum der Bevölkerung hinter die Wachkette, also die Postenkette quasi übertrugen. Deswegen finde ich dieses Bild des äußeren Lagerzauns eigentlich ganz wirkmächtig oder sehr stark, um sich das vorzustellen, auch für die Lager, wenn sie dann in ihrer Gesamtheit in Bewegung geraten, wie ich das nenne. Also wenn das Räumungsgeschehen wirklich für Zehntausende losgeht, stehen außen ja auch Wachketten drumherum um die Kolonnen, die durch die Dörfer gehen. Aber sie gehen ja nicht einfach nur durch, sondern sie übernachten ja zum Beispiel auch nachts in Dörfern. Das heißt, der SS-Transportführer, der für eine große Gefangenengruppe, die damals Kolonne eben genannt wurde, zuständig ist, der geht zum Bürgermeister und fragt, wo er mit diesen Tausenden von Gefangenen eigentlich unterkommen kann. Und dann kriegt er entweder ein Feld zugewiesen oder ein Waldstück zugewiesen. Wenn die Gefangenen Glück hatten, haben sie Scheunen zugewiesen gekriegt, sodass sie sich wenigstens vor der Witterung schützen konnten. Das war schon mal der erste Kontakt zur Bevölkerung. Das heißt, es wurde miteinander verhandelt, wo diese Gefangenen eigentlich untergebracht wurden, weil über Nacht nicht gelaufen werden sollte, um Fluchtfälle zu vermeiden. Auch Ortsversteher waren involviert, wenn es um Übernachtung ging, aber wenn es auch um das Einfangen von Flüchtlingen ging. Also auch Männer, die dann im sogenannten Volkssturm eingesetzt wurden. Also quasi sowas wie die militärische Verteidigung der Dörfer noch gewährleisten sollten, wurden auch zur Bewachung eingesetzt oder wenn Häftlinge flohen, gerade durch ihr Ortswissen dazu eingesetzt, sie wieder einzufangen und in vielen Fällen eben auch zu ermorden. Das muss man ganz klar sagen. Also Grundstücke von Bauern als Lagerplätze Die Bevölkerung kommt damit sehr dicht an die Häftlinge ran. Ich habe auch Quellen von Anwohnerinnen, die hingehen und sich das angucken. Oder Quellen von Menschen, die damals Jugendliche waren, die am Zaun stehen, die durchaus spucken, die mit Steinen werfen, die das Elend wahrnehmen. In den Berichten der Überlebenden, also die berichten von Gewalt eindeutig, sie berichten auch eindeutig, dass es kaum eine Option ist, dahin zu flüchten in diese Bevölkerung. Und sie berichten in der Mehrzahl aber auch von einem Abwenden, ein nicht hingucken wollen, ein nicht das Elend sehen wollen, ein eben nicht überall Kartoffeln rausstellen. Es gab so einige Fälle, ne, aber ein so ganz wirkmächtiges Bild, was die Bevölkerung nach dem Krieg eben dann auch so selber erschuf, ist, dass sie ja versucht haben zu helfen. Und wenn man sich die Berichte von Überlebenden anguckt, dann sind das minimale Fälle, wo mal Wasser rausgestellt wurde oder Kartoffeln rausgelegt wurden, die eigentlich Futter für die Tiere waren. Es gab Hilfeleistungen, es sind auch hier wieder Einzelfälle, die genau der Erwähnung bedürfen. Es gab auch Menschen in zum Beispiel bei Rheinsberg in Dörfern, die dann auch Männer versteckt haben oder auch zwei jüdische Frauen sind bei einer Mutter und ihrer Tochter untergekommen und dort erstmal mit Kleidung und auch mit Lebensmitteln versorgt worden. Aber das sind Einzelfälle. Die Mehrzahl war mit ihrer eigenen Situation im Moment der heranschreitenden Roten Armee beschäftigt und sie wollte vor allem mit diesem Elend nicht in Verbindung gebracht worden, weil sie wussten, es ist ein Verbrechen, was da passiert. Sie wollten eigentlich auch, dass diese Kolonnen so schnell wie möglich weiterziehen und sie im Dorf damit so wenig wie möglich zu tun haben. Und das erklärt auch, warum wir bestimmte Massengräber noch nicht gefunden haben, bis heute nicht, weil die Spuren eben auch so gut es ging beseitigt wurden, bevor die Rote Armee eintraf.
Was war denn mit den Orten des Verbrechens, also sowohl den Lagerstandorten einfach, als auch dann im Wald, wo kampiert wurde, oder die Marschrouten nach dem Ende des Krieges? Also was wurde damit gemacht, was passierte damit? Auch mit Blick auf die Erinnerungskultur, wie wurde irgendwie damit umgegangen im lokalen Gedächtnis? Also die waren ja durchaus auch in Ortschaften integriert, oder sind es heute noch? Aber auch dann national übergreifend, also im größeren Kontext. Wie erinnert man auch an etwas, was ja mobil ist? Also einfach eine Laufstrecke eines Todesmarsches ist ja nicht so einfach in einen Erinnerungsort zu gießen als ein Lager, wo man ja dann eine Gedenkstätte aufmachen kann oder ähnliches. Also so ein bisschen die Nachwirkung bis heute, wie sieht die aus?
Also eigentlich geht es um zwei wirklich verschiedene Räumlichkeiten. Das eine geht um das Hauptlager, ne, Sachsenhausen, Sie haben das gerade schon gesagt, entsteht eine Gedenkstätte in dem Moment, also erstmal wird es ja nach dem Krieg Speziallager, oder erstmal müssen die Menschen, die dort erstmal noch zu Kräften kommen, nämlich die Insassen, dort versorgt werden und warten, bis sie in die Heimatländer zurück dürfen. Das gestaltet sich ja nach Kriegsende auch nicht so einfach, also auch weil es zwischen den Alliierten noch Verhandlungen gibt und viele, die das überhaupt überleben, müssen zu Kräften kommen. Die können nicht sofort los. Und das passiert eben auch weiterhin in diesem Hauptlager oder auch in Außenlagern. Ja, dann wird Sachsenhausen erstmal Speziallager der sowjetischen Militäradministration. Das heißt, es dient dazu, um eben auch Menschen, die einer Täterschaft oder auch NS-Angehörigkeit verdächtigt werden, dort zu internieren und zu überprüfen und zu schauen, wie mit ihnen juristisch weiter vorgegangen werden soll. Und dann gibt es eben später die Einrichtung der großen Gedenkstätte. Und das ist in der DDR ja spezifisch, also Sachsenhausen auf dem Gelände der ehemaligen DDR, dass es dort schon eine ziemlich frühe Einrichtung von Gedenkstätten gab, aber eben auch nur für bestimmte Opfergruppen, ne? Vor allem für die politischen, das wissen wir heute. Und dann ist eben das, was mich ja so interessiert, was passiert mit dem Lager, was sich durch den Raum bewegt und mit den Gefangenen, die durch den Raum getrieben werden. Und das finde ich eben auch nochmal sehr interessant, weil das auch sehr viel über unsere Erinnerung wiedergibt. Nämlich in dem Moment, wo man eine große zentrale Gedenkstätte hat, muss man im Raum gar nicht mehr so viel erinnern. Ne? Da kann man im wahrsten Sinne des Wortes fast so etwas wie Gras drüber wachsen lassen. Und genau das würde ich auch sagen, ist passiert. Also wir haben natürlich durchaus auch Ehrengräber, die dann durch den VVN eben eingerichtet werden und auch, wo es Anweisungen in die Dörfer gibt, es zu pflegen. Also interessanterweise werden die von der Bevölkerung teilweise wirklich verwahrlost gelassen. Und die VVN muss dann in den 50er Jahren darauf hinweisen, dass ich bitte um diese Ehrengräber zu kümmern haben, weil die Menschen vor Ort eben auch ermordet wurden. Das haben wir eben, das wir so Ehrengräber zu DDR-Zeiten haben. Und auch in den 80er Jahren werden Gedenktafeln in den Ortschaften angebracht. Also das kennen Sie vielleicht, ne, wenn man so durch Nordbrandenburg fährt, aber auch in anderen Regionen der DDR, wo Todesmärsche durchpassiert sind, finden wir das auch, dass wir so Tafeln finden, wo so Todesmarsch abgebildet ist und ein roter Winkel ist drauf, um eben diese Ortschaften zu markieren, wo die Menschen durchgetrieben wurden. Und die sind bis heute da und das sind auch Zeichen der Zeit, aber was mir eben schon aufgefallen ist, wie viel Schweigen in den Orten selber über diese Verbrechen, also wie viel Schweigen und wie lange das gedauert hat, bis auch die Forschung dort rangegangen ist, an dieses letzte Kapitel, wie Plattmann es ja irgendwie auch nennt, ne? Also das letzte Kapitel des Genozids. Ich meine, Martin Clemens Winter hat 2008 seine Doktorarbeit zur Bevölkerung und den Todesmärschen publiziert. Ja, das ist 7 Jahre jetzt her. Das ist wirklich im Vergleich zur Erinnerung an den Holocaust oder auch an die Konzentrationslager, jetzt spezifisch in Deutschland, ist das unwahrscheinlich spät. Und das hat damit zu tun, dass ländliche Räume eigene soziale Gefüge sind, dass Menschen voneinander wissen, wer vielleicht auch in Gewalt verwickelt war, dass um weiterleben zu können, man eher schweigt, anstatt darüber zu sprechen. Und dass es ja durch so eine zentrale Erinnerung dann vielleicht auch gar nicht so nötig ist, mehr in die Räume genau zu gucken. Das ist mit Außenlagern genauso. Das hat sehr lange gedauert. Das ist immer noch im Prozess teilweise, Orte zu markieren. Also ich bin auch nicht der Meinung, dass man aus allem Gedenkstätten machen muss, aber dass man sie markiert, dass man irgendwie ein Bewusstsein dafür schafft, dass eben die Gewalt und die Bevölkerung, dass das was miteinander zu tun hatte, Nationalsozialismus und Bevölkerung. Und das kann man eigentlich an diesen Endphase-Verbrechen, wie sie in der Forschung ja auch genannt werden, weil sie eben zum Ende des Krieges stattfinden, kann man das eigentlich sehr gut tun. Und ich würde das schön finden, wenn es da auch noch mehr SchülerInnen-Projekte oder mehr zu geben würde.
Das ist ein super Stichwort, denn wir sind schon fast am Ende angekommen. Aber wenn sich die Zuhörer jetzt noch mehr mit dem Thema beschäftigen wollen oder sagen, vielleicht sogar, wo gibt es noch Forschungslücken? Also können Sie irgendwie noch ein bisschen Literatur oder auch vielleicht andere Orte, in diesem Fall natürlich auch vielleicht Räume, die man sich mal ansehen könnte, empfehlen?
Ja, ich finde das ein ganz wichtiger Punkt und vor allem die Arbeit von Martin Clemens Winter, die ich eben gerade schon genannt habe, der eben diese Todesmärsche auch als letztes Gesellschaftsverbrechen im Nationalsozialismus fasst. Also das möchte ich als Lektüre auf jeden Fall empfehlen, weil er auch so einen breiteren Bogen aufmacht. Er guckt sich nicht nur Sachsenhausen, sondern eher weniger Sachsenhausen, sondern auch Dachau, Buchenwald, also viele, viele große Lagerkomplexe an und stellt halt wirklich die Frage, welche Rolle die Bevölkerung geführt hat. Als Lektüre ist es unwahrscheinlich beklemmend, weil das sehr deutlich macht, wie involviert die Bevölkerung war und dass es ohne sie eben nicht gegangen wäre. Und zeigt eben aber auch doch Handlungsmöglichkeiten auf. Das heißt auch, dass man da durchaus auch mal gucken kann nach den Ortschaften, die man selber in der Nähe hat. Also diese Todesmärsche durchliefen im Falle auch von Buchenwald oder vor allem Mittelbau-Dora, auch den Harz. Sie durchliefen Sachsen-Anhalt, also auch Regionen, wo jetzt nicht unbedingt ein großes KZ war. Also da sind diese Todesmärsche durch oder auch die Todeszüge, die dann hin und her geschickt wurden, noch zwischen Lagern im Westen und im Osten, die dann immer hin und her fuhren, weil sie eigentlich keinen Zielort mehr hatten und die dann unter Bombardement fielen und manchmal am Bahnhof von Gentin zum Beispiel stehen blieben. Und dann war plötzlich auch die Bevölkerung von Gentin, die eigentlich gar nichts mit Todesmärschen oder Konzentrationslager in ihrer näheren Umgebung zu tun hatte, war damit befasst. Das heißt, eigentlich fände ich es total spannend, kann jeder und jede auch mal an die Ortschaften gehen und gucken, was ist eigentlich in meinem Bundesland oder in meinem Kreis in diese Richtung passiert. Und dann möchte ich auf jeden Fall, um so ein Verständnis dafür zu kriegen, also es ist immer spannend, auch an Orte zu fahren, wo Dinge vielleicht im größeren Stil passiert sind. Und die Gedenkstätte Beloer Wald ist zum Beispiel ein Ort, also ich habe ja gesagt, dass der erste Weg, den die Mehrzahl der Gefangenen laufen musste, Richtung Wittstock verlief. Und dort hatten eben die Gefangenen im Beloer Wald zu kampieren über mehrere Tage. Und dort befindet sich heute eine Gedenkstätte, die das als Außenausstellung auch versucht aufzufangen und eine Vorstellung davon zu schaffen, wie das eigentlich damals dort vor Ort aussah. Oder es gibt die Gedenkstätte Gardelegen in Sachsen-Anhalt, wo eben auch ein sehr großes Massaker an Gefangenen stattgefunden hat, die so, wie ich es eben beschrieben habe, aus Mittelbau-Dora über den Harz halt dorthin in Richtung Magdeburg verschleppt wurden. Also ein Großteil sollte eben auch zu Fuß zum Beispiel von Mittelbau-Dora noch nach Sachsenhausen verschleppt werden. Also wir finden wirklich viele Orte, wen es interessiert, ich komme ja nur auch aus der Public History und mache das mit meinen Studierenden sehr gern, dass wenn ich Seminare zum Thema anbiete, dass ich sie vorm Seminar bitte, zu ihren Orten zu recherchieren. Zwangsarbeitslager, Konzentrationsaußenlager, Todesmärsche. Was finden Sie zu dieser Region, in der Sie leben, eigentlich an Erinnerungen? Und Sie kommen dann immer auch teilweise ganz schön bewegt zu mir, wenn Sie sagen, also ich habe das und das gelesen, aber es gibt in meinem Ort kaum etwas dazu. Und das fände ich eigentlich auch schön, wenn das weiter transparent gemacht wird, wenn es Interesse gibt. Und in meinen Seminaren erlebe ich das, dass es großes Interesse gibt, sich nach wie vor damit zu befassen und auch Dinge sichtbar zu machen und vor Ort zu recherchieren. Ja, dafür sind solche Orte wie die Gedenkstätten oder auch der Band von Martin Clemens Winter und vielleicht auch mein Band zu Sachsenhausen vielleicht Ausgangspunkt, um selber loszulaufen und zu recherchieren.
Ja, vielen Dank für diesen Einblick in dieses Thema am Ende des Krieges, wo noch einiges an Forschungsbedarf besteht, was aber nichtsdestotrotz schon einen sehr interessanten Einblick bietet in wirklich persönliche Beziehungen, in menschliche Abgründe und Schicksale, aber auch in wirklich ein Kapitel des Holocausts, das oftmals vielleicht ein bisschen hinten überfällt und neben der Vernichtung in den Lagern, in den Gaskammern teilweise vergessen wird, obwohl es eben doch auch noch ein sehr großes und ein sehr langwieriges Kapitel des Ganzen ist. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Wenn Sie, liebe Zuhörer, sonst mehr über die Arbeit der Historischen Kommission erfahren wollen, schauen Sie gern auf unserer Website www.hiko-berlin.de oder auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Ansonsten bedanke ich mich für Ihr Interesse und sage Tschüss und bis zur nächsten Ausgabe von HikoPod. Bleiben Sie uns verbunden und hören Sie wieder rein.